Ihr dürft die Offenbarung Kapitel 5 aufschlagen. Kapitel 5 ist die Fortsetzung von Kapitel 4. Markus, lass den Beamer nochmal an, den werden wir heute brauchen. Okay. Kapitel 5 ist die Fortsetzung von Kapitel 4 und im Kapitel 4 haben wir ein herrliches Bild gesehen. Da haben wir ein Bild gesehen von Gott auf seinem Thron über dieses Universum, also der allmächtige Herrscher auf dem Thron, eine majestätische, ehrfurchtgebietende Szene, den Thronsaal oder einen Gerichtssaal im Himmel mit einem Thron und von diesem Thron kommt Licht und Farben und unbeschreibliche Herrlichkeit und Schönheit. Und wir haben 4 lebendige Wesen um den Thron gesehen und 24 Älteste. Und die beten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Vers 8 haben wir gelesen: Sie, die Wesen, hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Also immer wäre in der Lobpreis Gottes für das, wer er ist. Der Heilige, der Allmächtige, der Ewige. Und dann lasst uns nochmal lesen die Verse 9 bis 11 im Kapitel 4. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Dir gebührt Herrlichkeit und Verehrung und Vollmacht, denn du bist der Schöpfer. Alles existiert für dich. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir den Schlüssel zum Leben verstanden, den Sinn des Lebens. Und jetzt lesen wir weiter im Kapitel 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Also wenn es hier von einem Buch spricht, dann spricht es von der Schriftrolle. Manche Übersetzungen übersetzen es auch als Schriftrolle. Die haben keine Bücher, wie wir hier so geblättert haben, sondern eine Rolle. Hier zum Beispiel, hier ist so ein Bild davon. Eine Rolle, und das wurde von, ich glaube, von rechts nach links gelesen, also quer gelesen. Die Rolle wurde auf der einen Seite abgewickelt und auf der anderen Seite wieder aufgewickelt. Und auf dieser Rolle war in Spalten dann der Text geschrieben. Die Rolle der Offenbarung war wahrscheinlich so etwa 4,5 Meter lang. Und hier habt ihr ein Bild, wie es ausgesehen haben könnte, so eine Schriftrolle mit Wachssiegeln, und wenn du weiterklickst, ist hier noch ein anderes Bild von einem anderen Künstler. Also so ähnlich kann das ausgesehen haben, eine versiegelte Schriftrolle. Und wir haben gelesen, sie ist auf beiden Seiten beschrieben, also es kann nichts hinzugefügt werden, der Inhalt ist abgeschlossen, erinnert uns auch an die 10 Gebote, bedienen war das genauso. Diese Buchrolle ist eine Anspielung auf Hesekiel Kapitel 2, Verse 9 und 10. Da lesen wir, Hesekiel spricht hier: Und ich sah, und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt, und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben, und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Wird hier nicht in der Offenbarung nicht explizit gesagt, was der Inhalt dieser Buchrolle ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene Spekulationen. Manche Ausleger sagen, dass es vielleicht die versiegelten Abschnitte sind aus dem Buch Daniel, Kapitel 12, wo Gott zu Daniel gesagt hat, versiegle, oder diese Prophetien sind versiegelt auf die Zeit des Endes hin, dass diese Schriftrolle hier Endzeitprophetien enthält. Andere sagen, dass hier die zukünftigen Ereignisse aufgezeichnet sind, die von Gott beschlossen sind, also beinhaltet Gottes Plan. Andere haben vorgeschlagen, dass es das Buch des Lebens ist. Manche Futuristen, also die, die die Erfüllung der Offenbarung in der Zukunft sehen, für uns heute auch noch, bevorzugen die Interpretation, dass sie sagen, diese Schriftrolle ist die Besitzurkunde für die Erde. Und wir sehen, wenn diese Siegel geöffnet werden, ist Beginn der Trübsalzeit und dann am Ende richtet der Messias sein Reich auf der Erde auf, also sozusagen hier die Besitzurkunde, die Autorität, die Genehmigung, sein Reich aufzurichten auf der Erde. Manche Präteristen, das sind die, wenn ihr euch noch erinnert, die einen großen Teil der Offenbarung sehen als Prophetie über die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, die interpretieren diese Schriftrolle sozusagen als Gerichtsurteil, das von dem Richter zur Vollstreckung übergeben wird, dem Gerichtsvollzieher. Und wir wissen, wenn wir weiterlesen, das Gericht ist über Babylon und Präteristen sagen, das ist Jerusalem, das gerichtet wird für das Blut aller Propheten und des Messias. Im Kapitel 6, Vers 10 lesen wir, dass das Gericht die Antwort ist auf die Gebete der Märtyrer, auf ihren Schrei nach Gerechtigkeit. Die beten da, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde oder in dem Land, ist eine andere Übersetzungsmöglichkeit, wohnen. Andere Präteristen haben es gesehen als einen Scheidebrief an die untreue Ehefrau, die jüdische Nation, die geistlichen Ehebrecher, also das alte Jerusalem wird gesteinigt sozusagen für ihre Untreue. Und dann sehen wir die neue Braut, das neue Jerusalem, die Gemeinde. Andere Ausleger haben vorgeschlagen, dass diese Schriftrolle den neuen Bund beinhaltet, das Neue Testament. Testamente in Rom wurden versiegelt mit 7 Siegeln von 7 Zeugen. Andere haben gesagt, es beinhaltet den Erlösungsplan Gottes, sozusagen Gottes letztes Testament und letzten Willen oder die Verheißung des Reiches. Also der Vater gibt Jesus das Reich. Der neue Bund ist aufgerichtet in Jesus. Das alte Testament ist erfüllt im neuen Testament. In Hebräer 10, Vers 7 lesen wir, da sprach ich, Jesus, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Und die ganze Geschichte, wissen wir, bewegt sich auf das eine Ziel zu, die universelle Anerkennung Jesu als Herrn. In Philipper 2 lesen wir davon, dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und auch in dieser Auslegung, das Öffnen des neuen Bundes bringt auch die Flüche, die Gerichte des Alten Testaments über die Rebellen. Aber was immer gemeint ist mit dieser versiegelten Schriftrolle, aus dem Kontext wissen wir, dass das Öffnen dieser Siegel Gerichte auf die Erde bringen. Diese Schriftrolle ist versiegelt. Heute würden wir sagen, sie ist eingeschrieben. Eingeschriebener Brief, nicht jeder darf den öffnen. Und in Vers 2 lesen wir, und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausruft, sodass jeder es hören kann. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Wer ist würdig, wer ist fähig, das zu tun? Nicht in dem Sinn fähig von Können. Ich meine, solche Wachssiegel aufbrechen ist nicht schwer, das kann jeder. Aber in dem Sinn von, wer ist berechtigt, die Siegel zu brechen? Wer ist bevollmächtigt? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, die Verstorbenen, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Also kein Erschaffener, kein Lebendiger und niemand, der je gelebt hat, ist würdig. Und Johannes ist sehr niedergeschlagen deswegen. Vers 4, und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Gottes Erlösungsplan, sein Testament, sein Gericht, sein Reich in Bewegung zu setzen oder aufzurichten. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der König aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Also weine nicht, Johannes, es gibt einen. Es gibt einen einzigen. Und über den werden zwei Dinge ausgesagt. Erstens, er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Das bezieht sich auf 1. Mose 49, die Verse 9 und 10. Das ist die Stelle, wo Jakob oder Israel über seine Söhne prophezeit, bevor er stirbt. Und da wird Juda als junger Löwe bezeichnet und auch vorhergesagt, dass ein Herrscher aus Juda hervorgehen wird. Also der Löwe aus dem Stamme Juda ist ein messianischer Titel. Löwe ist der König der Tiere, der Herrscher, ein Eroberer, ein Überwinder, ein Sieger. Wenn der Löwe brüllt, dann erzittern alle Tiere. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht von dem brüllenden Löwen. Heute reizen wir mal alle technischen Möglichkeiten voll aus. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ah, wenn der Löwe brüllt. Und dann guckt, was manche daraus gemacht haben. Mach mal das nächste rein. Aber ein brüllender Löwe, ehrfurchterwesend. Zweiter Titel hier, er ist die Wurzel Davids. Das ist auch ein messianischer Titel. Das ist eine Referenz auf Jesaja 11, die Verse 1 und 10. Im Vers 1 wird der Messias als der Spross Isais bezeichnet. Isai war der Vater von König David, also ein Nachkomme Davids. Und Jesus wurde der Sohn Davids genannt. Aber interessanterweise im Vers 10 in Jesaja 11 wird er als die Wurzel Isais bezeichnet, hier als die Wurzel Davids. Also Jesus als Mensch war ein Nachkomme Davids, aber als Gott war er sein Schöpfer und die Wurzel Davids. Die Wurzel für die Existenz Davids war der Sohn Davids. David hat existiert wegen und für Christus, wie wir alle. Also nur einer ist würdig, die Siegel zu öffnen, und das ist der Messias. Nur einer ist würdig, Gottes Heilsplan auszuführen, Gottes Verheißungen zu erfüllen, Gottes Reich zu empfangen, Gericht zu bringen, und das ist Jesus. In Johannes 8, da bringen die Leiter Israels eine Ehebrecherin vor Jesus und sagen, Lehrer, was sollen wir tun? Wir haben die hier auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus hat nicht bestritten, dass sie schuldig ist, hat nicht bestritten, dass sie Strafe verdient, aber er hat gesagt, Leute, ihr seid nicht würdig, ihr seid nicht bevollmächtigt, die Henker zu sein. Nur ein sündenloser Mensch ist würdig zu richten. Und Jesus ist der Einzige. Und er hat gewählt, Gnade walten zu lassen, Gnade zu bringen statt Gericht. Und er hat zu dieser Ehebrecherin gesagt, ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird er richten und er ist würdig, er ist bevollmächtigt, das zu tun. Erstens, weil er sündenlos ist, kein Verbrecher kann einen anderen Verbrecher richten. Und zweitens, weil er einer von uns war, weil er ein Mensch war, weil er in unseren Schuhen war. Er wurde versucht mit allen Versuchungen, wie wir, aber ohne zu sündigen. Die Bibel sagt uns, er kann Mitleid haben, er ist ein barmherziger und ein gerechter Richter. Und er darf richten, er hat die moralische Autorität und die moralische Größe, das zu tun. Es gibt so diese Geschichte, wo Menschen im Vorraum vor dem Gerichtssaal Gottes sitzen und auf ihr Gericht warten. Und die sitzen da beisammen und haben alle möglichen Ausreden für ihre Sünden, für ihre Verbrechen. Und sie sprechen Gott das Recht ab, sie zu richten. Sitzen da und sagen, ich bin in unterprivilegierte, arme Verhältnisse hineingeboren. Und der Nächste sagt, ich bin ungerecht behandelt worden. Und der Nächste sagt, ich bin verspottet worden. Und der andere sagt, ich bin verraten worden. Und sie sagen, hey, was weiß Gott schon davon? Der ist doch abgehoben von unserer menschlichen Erfahrung. Der kann uns nicht richten. Was will der tun? Und dann geht die Tür auf und sie werden in den Gerichtssaal gerufen. Und natürlich sehen sie, der Richter ist Jesus. Vater hat das Gericht, alles Gericht dem Sohn übergeben. Und er war versucht in allem wie wir. Er war verraten, er war verkauft, er war in eine arme Familie geboren und so weiter und so fort. Jesus ist fähig zu richten und er ist würdig zu richten. Und Jesus ist der Sieger. Wir lesen hier, der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Sünde, den Tod, den Teufel. Im Kolosserbrief Kapitel 2 lesen wir, dass er am Kreuz den Schuldschein gegen uns gelöscht hat. Die Schuld ist beglichen. Und dadurch hat er alle geistlichen Mächte gegen uns völlig entwaffnet. Und er triumphiert über sie. Und im 2. Korinther 2 lesen wir, dass wir mitlaufen dürfen mit ihm in seinem Triumphzug, in seinem Siegeszug. Wir können siegreich sein in ihm über Versuchungen und Sünde und Tod und den Teufel. Wir dürfen mitherrschen mit ihm. Wir müssen nicht mehr in die Hölle, wir müssen nicht mehr getrennt sein von Gott. Wir haben ewiges Leben in Jesus und wir müssen auch nicht mehr sündigen. Wir können, wenn wir wirklich wollen, aber wir haben in Jesus die Autorität und die Vollmacht, Nein zu sagen und zu widerstehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Wir sind befreit. Und wisst ihr was? Niemand wird uns je wieder verdammen können, selbst wenn wir mal hinfallen und sündigen. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wir sind Sieger in ihm. Und wenn du dich heute Morgen verdammt fühlst, obwohl du dich Jesus anvertraut hast, wenn du dich versklavt fühlst, hebe beanspruch deinen Sieg und deine Vergebung in Jesus. Sei frei im Namen Jesu. Jesus hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Und wie hat er das getan? Johannes erwartet hier wohl einen ehrfurchterbietenden Löwen zu sehen, der seine Feinde zerreißt. Aber stattdessen sieht er eigentlich das Gegenteil davon. Lass uns weiterlesen im Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, die sieben Geister Gottes sind ausgesandt über die ganze Erde. Also er erwartet diesen Löwen zu sehen und stattdessen sieht er ein Lamm. Wörtlich eigentlich ein Lämmchen, das ist so eine verniedlichende Form, ein Lämmlein. Was für ein Bild ist das? Es gibt den Rambo, aber es gibt keinen Lambo. Ein Lamm ist ein friedliebendes Geschöpf, ist schwach, ist verwundbar. Eine Herde von Schafen ist eine friedliche Szene. Wenn unsere Kinder nicht schlafen können, dann sagen wir ihnen, zähl Schafe. Wir sagen ihnen nicht, zähl Löwen, weil dann werden sie wahrscheinlich nicht schlafen, dann werden sie vielleicht Albträume haben. Er sieht ein Lamm und das Lamm ist geschlachtet, das heißt, es ist ein Opferlamm. Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Aber dieses geopferte Lamm steht, es lebt, es ist auferstanden. Und es hat 7 Hörner. Horn in der Bibel ist immer ein Zeichen für Vollmacht, für Macht. Und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Also dieses Lamm ist allmächtig. Und es hat 7 Augen. Perfekte Erkenntnis. Das Lamm ist allwissend. Das Lamm sieht alles. Das Lamm weiß alles über dich. Und dies sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. 7 Geister, die ganze Fülle des Heiligen Geistes. Erinnert uns an 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Der allwissende Gott. Jesus ist der Löwe, Jesus ist das Lamm. Wir singen das in manchen Liedern. Und wie hat dieser Löwe überwunden und gesiegt? Auf eine ganz unerwartete Art. Philipper 2 lesen wir, er war Gott. Aber er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Und er machte sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er wurde zum Opferlamm. Leute, wir haben einen allwissenden, allmächtigen, starken, heiligen Gott, Jesus, der uns und vor allem den Vater so sehr geliebt hat, dass er gewählt hat, einer von uns zu werden. Und er wurde mit allen menschlichen Versuchungen und Leid konfrontiert wie wir, aber ohne zu sündigen. Er hat ein perfektes Leben gelebt, was wir nicht leben können. Und dann hat er gewählt, sein perfektes Leben für unser unvollkommenes Leben einzusetzen und unser stellvertretendes Opferlamm zu werden am Kreuz. Im Kolosserbrief haben wir gelesen, dass er dort die Sünde und den Tod und den Teufel besiegt hat. Die Menschen haben das nicht geschnallt. Die irdische Perspektive, die Perspektive, die Johannes hier sieht, auch war das Lamm. Demütig und sanftmütig, so ist Jesus aufgetreten. Und wir lesen in Johannes Kapitel 1, die Seinen nahmen ihn nicht an, sie lehnten ihn ab. Hey, das ist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Und sie verspotteten ihn unter dem Kreuz. Die wollten einen Löwen-Messias haben, keinen Lamm-Messias. Aber durch seine Lammwerdung sind wir gerettet worden. Durch seine Lammwerdung hat er gesiegt. Und in Johannes 1, Vers 12 lesen wir, denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und so dieses Lamm ist der Sieger, die himmlische Perspektive von diesem Ältesten. Er sieht diesen reißenden, siegreichen Löwen. Und es war Jesus. Jesus kämpfte einen riesen geistlichen Kampf. Er entriss die Menschenseelen dem Tod, dem Teufel und der Hölle. Jesus hat gesagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und die Dämonen flohen vor ihm und haben gesagt, quäle uns nicht vor unserer Zeit. Und gerade dort am Kreuz, wo es menschlich gesehen seine schwächste Stunde war, wo er am schwächsten war, hat er den Feind besiegt und den Sieg errungen. Und wir lesen weiter im Philipper 2, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und hat ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit ihm den Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. In Daniel 7 sieht Daniel den Thron Gottes und er sagt, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, zu Gott, dem Vater, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Der herrschende Messias, der sein Reich aufrichtet. Und im Vers 27 sehen wir, wie wir mitherrschen dürfen mit ihm. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Am Kreuz hat Jesus uns erlöst, er hat uns freigekauft, er hat uns erkauft. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn wisst ihr nicht, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Federn überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, seinem kostbaren Leben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, der je für irgendetwas bezahlt wurde. Hat Jesus für dich getan. So sehr liebt er dich. So sehr schätzt er dich. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib und mit eurem Leben. Es gibt diese Geschichte von Zwillingen. Zwei Jungs, Louis und Sebastian. Sind aufgewachsen in einem kleinen Dorf, Fuß der Berge in Spanien, im Haus ihrer Eltern. Eltern waren verstorben, aber die zwei Jungs haben weiter dort gewohnt, in diesem Haus. Und die haben sich sehr ähnlich gesehen, aber mit der Zeit haben sich ihre Leben in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Sebastian war ein verantwortungsvoller Kerl, der guten Job angenommen hat, ein vorbildliches Leben gelebt hat, ein Vorbild in jedem Sinn. Und Louis ist so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, hat hier in den Tag hinein gelebt, war faul. Man hat ihn immer im Wirtshaus gefunden, in diesem Dorf. Nicht so gut gelaufen. Und eines Abends saß Sebastian am Fenster und hat rausgesehen, also das Haus war so ein Stückchen außerhalb von diesem Dorf, hat rausgesehen in die Lichter und er war innerlich so ein bisschen unruhig und da hat er gesehen, wie jemand aus dem Dorf herausgelaufen kam. Und als er näher kam, hat er gesehen, dass es sein Bruder Louis ist. Und Louis ist reingestürzt in das Haus und hat gesagt, Sebastian, Sebastian, du musst mich verstecken. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist furchtbar, was passiert ist. Wir haben gesoffen, wir waren betrunken hier im Wirtshaus und irgendwo war diese Rauferei und ich wollte das nicht. Ich habe zugeschlagen und er ist umgefallen und er ist tot. Und Sebastian, Sie sind hinter mir her, um mich zu schnappen. Und Sebastian sieht aus dem Fenster raus und wirklich, da kommt schon eine Gruppe von Männern herausgelaufen und Sebastian sagt, schnell, Louis, gib mir deinen Mantel, diesen Mantel mit den Blutflecken. Und er sagt, schnell, Louis, lauf weg, versteck dich irgendwo in den Bergen, hau ab. Und der läuft los und Sebastian steht da im Mantel seines Bruders. Und die Polizei und wer sonst noch, diese Männer kommen herein und verhaften Sebastian. Und ihm wird der Prozess gemacht. Und er stand da, sagte nichts zu seiner Verteidigung und er wurde zum Tod verurteilt. Wie das damals so war, ein Leben für ein Leben. Und zwei Tage später wurde er hingerichtet. Louis lebte viele Wochen, Monate in den Bergen zurückgezogen, geplagt von Schuldgefühlen, hat sich nicht getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen, aber mit der Zeit hatte er ein Bedürfnis und den Wunsch, zu erfahren, wie es seinem Bruder geht und ihn wiederzusehen. Und er hat sich einen Bart wachsen lassen und sein Gesicht geschwärzt, um nicht erkannt zu werden. Und er ist zurückgegangen in dieses Dorf und begonnen, sich zu erkundigen. Hey, wie ist es damals ausgegangen mit diesem Verbrecher, der diesen Mann erschlagen hat in dem Wirtshaus, in dieser Wirtshausrauferei? Haben sie den erwischt? Und die haben gesagt, ja klar, unsere Polizei, die ist fit, wir erwischen alle. Noch am selben Tag haben sie ihn geschnappt und zwei Tage später haben sie ihm den Prozess gemacht und ihn hingerichtet. Und weiter konnte Louis gar nicht zuhören, er ist einfach schreiend weggelaufen, hat begonnen zu weinen und ist zu dem Gerichtshaus gelaufen, hat an die Tür geklopft und als der Richter rauskam, fiel er zu seinen Füßen und hat gesagt, ihr habt den Falschen hingerichtet. Ich war es, wie könnte ich weiterleben? Richtet mich auch hin. Und die Richter haben sich lange zurückgezogen und beraten. Der Richter kam wieder raus zu Louis und sagte, hey, wir wussten es nicht, er hat deinen blutgetränkten Mantel getragen, nichts zu seiner Verteidigung vorgebracht. Wir wussten nicht, dass wir den Falschen hingerichtet haben. Aber das Gesetz verlangt ein Leben für ein Leben. Also hau ab und bau keinen Mist mehr. Und Louis drehte sich um zu gehen. Und in dem Moment sagt der Richter, Moment noch, bist du der einzige Bruder des Verstorbenen? Ja, hier, übergibt ihn einen Brief. Vor seinem Tod hat er noch ein paar Worte niedergeschrieben und er hat mich gebeten, es seinem Bruder zu geben. Und Louis nahm diesen Brief nach Hause, in dieses Haus, wo er aufgewachsen ist mit seinem Zwillingsbruder. Und er saß nur da und weinte den ganzen Tag. Und abends öffnete er endlich diesen Brief und las die letzten Worte seines Bruders, der geschrieben hat, mein lieber, lieber Bruder, ich liebe dich und ein paar Minuten werde ich in deinem blutgetränkten Mantel sterben. Und ich möchte dich beschwören, lebe du in meinem sauberen Mantel. Ich liebe dich. Gott segne dich, dein Bruder. Und Louis hat verstanden, was er gemeint hat. Dieser selbstsüchtige, gewalttätige, nichtsnützige alte Mensch sollte tot sein und dieser liebende, aufopfernde, reine Mensch, der sollte weiterleben. Und am nächsten Tag stand er auf und er zog sich den Mantel seines Bruders an und er ging raus in ein neues Leben. Geschichte illustriert natürlich, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat deinen schwarzen Mantel getragen, damit du in seinem weißen Mantel lebst. Vers 7, und es kam dieses Lamm Gottes und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Vielleicht die Gebete der Märtyrer im Kapitel 6. Gebete nach Gerechtigkeit und Rache. Wir rächen uns nicht selbst, die Rache ist mein, sagt der Herr. Und sieh, wie kostbar deine Gebete für Gott sind. Gebete sind in goldenen Schalen, Weihrauchschalen, die im Tempel verwendet wurden. Wenn wir beten, ist es ein Wohlgeruch in Gottes Nase. Der aufsteigende Weihrauch ist ein Bild für Gebet schon im Alten Testament. Der Papa liebt es, wenn seine Kinder zu ihm kommen und mit ihm reden. Ich liebe es, wenn meine Jungs nach Hause kommen und zu mir ins Büro laufen und erzählen, Papi, wir haben das und das getan und Papi, papa. Ist wunderbar, ich liebe es. Und dann sagen sie, Papi, darf ich einen Keksi haben? Na klar. Vater liebt es, von uns zu hören. Und von hier an ist der Rest des Kapitels einfach eine riesige Lobpreissession. Im Kapitel 4 hat die ganze Schöpfung Gott angebetet für seine Heiligkeit, für seine Größe, hat ihn angebetet als den Schöpfer. Hier in Kapitel 5 betet die ganze Schöpfung Jesus an als den Erlöser, als den Retter. Und wir sehen hier drei Chöre, wenn wir so sagen wollen. Es beginnt mit einem und dann schließen sich immer weitere Chöre an und dieser Chor der Anbeter wird immer größer und der Lobpreis schwillt immer mehr und immer mehr an. Ach, was für eine überwältigende Szene. Den Anfang machen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, die Gemeinde der Gläubigen. Und wir sehen, jeder hat eine Harfe. Heute würde man vielleicht sagen, jeder hatte seine Gitarre. Also Instrumente sind okay. Im Lobpreis. Da ist Musik im Himmel. Und deswegen lieben wir Musik so sehr. Wer von euch hat eine Lieblingsband oder eine Lieblingsmusik? Wir schätzen Musik, wir lieben Musik. Und wir sind geschaffen zum Anbeten. Jeder Mensch tut es. Die Frage ist nur, ob du ein Geschöpf anbetest oder den Schöpfer und den Retter. Aber wir können als Menschen nicht anbeten. Wir sind geschaffen zum Anbeten. Und jede Religion, jede Weltanschauung, jeder Götzendienst hat auch seine Musik. Wenn ihr auf die Texte im Radio hört, könnt ihr herausfinden, wen die anbeten, für was die leben. Vers 9 lesen wir, und sie singen ein neues Lied. Ein neues Lied. Gott segne euch Musiker und Komponisten, wenn ihr diese Lieder, neue Lieder schreibt von eurem Herzen zu Gott und uns helft, etwas von unserer Anbetung Gottes auszudrücken. Und oft im Alten Testament sind neue Lieder, Lieder der Erlösten, die Gott für die Rettung danken. Wir können hier denken an das Lied des Mose in 1. Mose 15 oder das Lied der Deborah oder an viele Psalmen. Gottes Gemeinde, Gottes Erlöste singen hier das Lied der Erlösten. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm, und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Du bist würdig. Das ist ein persönliches Lied. Persönlichen Adressaten hat dieses Lied. Sie ehren den Erlöser. Das ist eine konkrete Person, Jesus Christus. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut erkauft. Wir singen hier den Preis der Erlösung, das kostbare, sündenlose Leben von Jesus Christus. Und die Erlösung hat auch ein Ziel. Wir sind nicht nur erlöst von etwas, sondern erlöst zu etwas. Und wir lesen hier, sind erlöst, du hast sie erkauft für Gott. Das Ziel unserer Erlösung ist die Versöhnung mit Gott und dass wir ihm gehören. Und dann besingen sie auch das Ausmaß der Erlösung aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Tür ist für jeden offen. Also für dich persönlich, auch wenn du gerettet werden willst, wenn du versöhnt werden willst mit Gott, dann kannst du das. Dann komm zu Jesus, lad ihn ein, vertrau dich ihm an, gib dich ihm hin. Der Einzige, der dich abhalten kann, davon gerettet zu werden, bist du selbst. Wenn du nicht willst. Aber wenn du willst, dann kannst du gerettet werden. Die Tür ist offen für alle. Keine Zugangsbeschränkung. Und sie besingen auch diese privilegierte Position der Erlösten, in die Jesus sie versetzt. Du hast sie zu unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Priester dürfen sich Gott nahen, dürfen Gott zu anderen bringen. Und als Könige dürfen wir mitherrschen mit Jesus. Und sie werden über die Erde herrschen. Und je nach Auslegung, Futuristen sehen das als das tausendjährige irdische Friedensreich auf der Erde. Manche Historizisten, Postmillennialisten sehen hier das goldene Zeitalter vor der Wiederkunft Jesu, christliche Zeitalter. Andere sehen, dass sie die geistliche Herrschaft mit Christus teilen werden. In Epheser 2, Vers 6 wird gesagt, dass wir mitherrschen dürfen, dass wir mitsitzen dürfen auf dem Thron Christi. Also mitherrschen über Sünde, Tod und Teufel. Selbstbeherrschung auch ist eine Frucht des Geistes. Dass wir sein Reich ausbreiten und bauen dürfen. Menschen für ihn erreichen. Epheser 1, Verse 19 bis 23, da betet Paulus, dass Gott den Ephesern und uns Erkenntnis gebe über die überragende Größe seiner Kraft, mit der er an uns wirkt, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und als sein Leib beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir wollen seinen Willen realisieren. Also die Ältesten singen das Lied der Erlösung. In der Offenbarung 7 sehen wir eine unzählbare Menge der Erlösten vor dem Thron Gottes. Aus jeder Nation und aus allen Völkern und aus allen Sprachen, bekleidet mit weißen Kleidern. Eine riesige Schar. Ich habe euch noch einen YouTube-Clip mitgebracht, hier um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Das ist der größte Männerchor, der je gesungen hat. Nur 8000 Männer, die hier singen. Lasst das mal ein bisschen auf euch wirken. Nur 8000 Männer. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das sein wird, wenn wir mit diesem Chor der unzählbaren Erlösten in dieses Lob Gottes einstimmen? Und es ist erst der erste Chor, den wir hier sehen, das ist erst der Anfang. Als nächstes stimmen alle Engel mit ein. Seht hier im Vers 11, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende, das sind 100 Millionen, und Tausende mal Tausende, also einfach ein Bild für eine unzählbare Schar. die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Siehst du ihn, siehst du das Lamm als deinen Herrscher? Siehst du Jesus als deinen Reichtum, als deine Weisheit, als deine Stärke? Und bringst du ihm Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis mit deinem Leben? Ist es die Leidenschaft deines Lebens? Dann bist du auf dem richtigen Dampfer hier. Und dann weiter, diese unzählbare Schar der Engel ist nicht genug. Vers 13 lesen wir weiter, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit, alle Schöpfung, preist den Retter. Und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen, so sei es. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Sieh dir hier, Anbetung beinhaltet Demut. Sie fielen nieder vor ihm und beteten ihn an. Ich meine, wen sonst sollen wir anbeten, wenn nicht ihn? Dieses neue Lied der Erlösten war eine Reaktion auf die Erlösung durch das Lamm. Ganz neues Lied, dieser neue Bund in Jesus durch sein Blut bringt uns ganz neue Gnade. Ich weiß nicht, welches Lied du heute Morgen gesungen hast, als wir zu Gott gesungen haben, eingangs. War es das Lied der Tradition? Weil alle singen, singe ich halt mit. Das Lied des Gruppendrucks. Vielleicht sogar ein Lied der Manipulation, um irgendwas von Gott zu bekommen, irgendein tolles Gefühl oder irgendwas. Wir wollen das Abendmahl feiern und uns erinnern an das Lamm Gottes, ihn bildlich betrachten. Und wir wollen noch eine Anbetungszeit haben zum Abschluss. Als Reaktion auf unseren Retter, der sich heute in seinem Wort uns offenbart hat. Wir haben Jesus gesehen, also lasst uns reagieren. Das ist das Bild, das wir in der Bibel immer und immer wieder sehen. Jesus, Gott, offenbart sich und als Reaktion darauf betet alle Schöpfung ihn an. Und dann offenbart er sich ein bisschen mehr und sie beten ihn wieder an. Und noch mehr und sie beten ihn weiter an. Das ist der biblische Kreislauf hier. Und ich möchte mich und euch und uns ermutigen, heute Morgen singt dem Herrn ein neues Lied, ein Loblied auf seine Gnade. Lasst seine Gnade, seine Liebe, sein Opfer der einzige Grund sein für euer Lob heute Morgen. Und hey, selbst wenn Gott nichts mehr in deinem und in meinem Leben tun würde, nie mehr irgendwas, wenn er kein Gebet mehr beantworten würde, wenn er nie mehr heilen würde, nie mehr segnen würde, uns nichts mehr geben würde, nie mehr mit uns reden würde, könnten wir ihn trotzdem für alle Ewigkeit loben und preisen und anbeten für unsere Erlösung, für das, was er schon für uns getan hat. Hey, was für einen Gott wir haben, der zum Lamm geworden ist. Der Löwe, der zum Lamm geworden ist, zu unserem Retter. Was für eine Gnade, dass wir als seine Erlösten vor ihm stehen dürfen. Also wir wollen eine Chorprobe abhalten zum Abschluss, okay? Wir wollen üben heute Morgen für diesen Moment, wenn wir mit allen Engeln vor seinem Thron stehen werden. Geistlich ist es schon Realität. Also lasst uns diesem unzählbaren Chor anschließen und unseren Erlöser anbeten und loben und preisen und uns ihm ganz neu anvertrauen und uns ihm ganz neu hingeben. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern und das Lamm Gottes im Bild betrachten. Es gibt heute keinen Wein, sondern nur Traubensaft. Und lasst uns einfach ja, ihn betrachten. Ihr könnt jeder für euch persönlich Abendmahl feiern heute, wenn ihr bereit seid dafür. Und lasst uns das in dieser Haltung der Anbetung tun und das Lied erlösen, singen. Gott anbeten und preisen für seine Gnade, für seine Erlösung.